Deutschlandfunk. Agenda.
Heute mit Bettina Köster ganz herzlich willkommen. Die Agenda meldet sich aus der Fahrzeughalle 37 in der Branddirektion Frankfurt am Main. Das ist die fünftgrößte Feuerwehr in Deutschland und hier sind berufliche Feuerwehr und Rettungsdienst unter einem Dach vereint. Und ich stehe hier mit meinen Gästen in dieser Wagenhalle, die im Moment leer ist, aber im Innenhof sehen wir diverse rote Fahrzeugseinsatzwagen, die im Moment gerade nicht gebraucht werden. Nach den Angriffen auf Rettungswagen in der Silvesternacht in Berlin und in anderen Städten sind wir in der Redaktion hellhörig geworden. Wir haben uns gefragt, ob Hilfseinsätze für Rettungskräfte grundsätzlich gefährlicher geworden sind und was sich bei Einsätzen vielleicht auch ändern müsste. Deshalb blicken wir heute exemplarisch hinter die Feuerwehrkulissen hier in Frankfurt. Wie sehen die Arbeitsbedingungen der Rettungskräfte genau aus? Was hat sich in den vergangenen Jahren vielleicht auch verändert? Und wir wollen außerdem auf die Situation bei anderen Rettungsdiensten in Deutschland schauen und da sehen, in welchem gesellschaftlichen Klima die täglichen Krisenhelfer unterwegs sind. Gern können Sie sich melden bei uns, wie immer in der Sendung, Ihre Fragen und Erfahrungen schildern und die werden dann zusammengefasst im Laufe der Sendung. Rufen Sie uns an unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie an agenda@deutschlandfunk.de. Markus Röck, Sie sind Branddirektor hier in Frankfurt. Erzählen Sie uns vielleicht erst einmal, wie bei Ihnen hier die Silvesternacht war.
Also bei uns an Silvester war es eigentlich verhältnismäßig ruhig. Wir hatten sehr geordnete eine Silvesternacht. Das heißt nicht, dass hier jetzt keine Vorfälle waren. Auch bei uns ist zum Beispiel ein Supermarkt abgebrannt, vermutlich mit Brandstiftung. Es gab hier und da natürlich auch kleinere Probleme. Das ist aber in so einer ausgelassenen Feierstimmung, jetzt auch nach Corona, nichts Ungewöhnliches für eine Feuerwehr und für einen Rettungsdienst, dass sowas in der Stadt passiert. Aber wir sind jetzt Gott sei Dank Rettungsdienst, feuerwehrseitig von größeren Eskalationen im Sinne von Gewalt gegen Einsatzkräfte verschont geblieben.
Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich im Laufe der vergangenen Jahre die Situation, also die Arbeitsbedingungen für Ihre Feuerwehr, für Ihre Rettungsdienste sehr stark verändert hat, dahingehend, dass es eben tatsächlich mehr Beleidigungen, mehr Beschimpfungen oder auch mehr tätliche Übergriffe gab?
Also das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir es in der Tat nur sehr schwer messen können, also mit Daten hinterlegen. Aber was man sicher sagen kann, es war früher auch in Frankfurt, wenn Sie an die Drogenszene in den 90er denken, in Frankfurt auch schon so, dass da Gewalterfahrung im Bereich des Rettungsdienstes war. Und wenn Sie da mit älteren Kollegen sprechen, die haben auch da sehr, sehr viele Beispiele und Geschichten auf Lager. Ich glaube, was wir grundsätzlich erkennen, ist, dass wir als Rettungsdienst, als Feuerwehr eigentlich mit jeder Situation im Leben von Menschen und mit jeder Gesellschaftsschicht in Berührung kommen und da schon feststellen, dass sich in der Grundeinstellung der Menschen eine Tendenz entwickelt hin zu mehr aggressivem Verhalten. Das kann sehr örtlich bezogen sein, das kann situationsbezogen sein, also eine große Feier, die Eröffnung der EZB zum Beispiel hier, waren große Ausschreitungen. Und dass dieser Gedanke, dass Feuerwehr und Rettungsdienst hilft, neutral ist und uns dann natürlich auch vor Gewalt dadurch schützt, dass dieses Schutzschild, wenn man es so nennen kann, ein Stück weit an Wirksamkeit verliert.
Jetzt schauen wir uns aber noch mal ein bisschen genauer erstmal auch die Feuerwehr hier an. Wenn man die 112 wählt, dann kommt man hier an der Leitstelle heraus. Das ist sozusagen das Herz der Feuerwehr. Und da war Eva-Maria Götz und die hat ein paar Eindrücke für uns mitgebracht.
Der Notruf in Frankfurt, Feige, hallo. Sie sind am Südbahnhof, ja, und an der Bushaltestelle. Was ist denn da passiert?
Ja, diese Stimme von Hauptbrandmeister Thorsten Feigl kann man eventuell hören, wenn man in Frankfurt die 112 gewählt hat. Und dann landet man im Allerheiligsten dieses sehr großen Komplexes der Branddirektion in Frankfurt in der Leitstelle. Das ist ein extra gesicherter Raum, da kann nicht jeder rein. Und da arbeiten insgesamt 60 Personen im Schichtdienst, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das sind Menschen, die sowohl als Rettungs- und Notfallsanitäter ausgebildet sind, als auch im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst. arbeiten können. Und von dort aus wird das Notrufgeschehen hier in der ganzen Region verwaltet. Von hier aus werden aber auch die Krankentransporte organisiert. Und das machte zum Beispiel der Kollege, an dessen Arbeitsplatz ich dann war.
Naja, wir haben hier das Ignis Plus Programm quasi. Und damit sehe ich, welche Einsätze aktuell laufen, beziehungsweise wenn sich die Fahrzeuge bei mir melden, kann ich quasi alles dokumentieren, in welches Krankenhaus dann die Patienten kommen und etwaige andere Informationen, die man eintragen müsste.
Jährlich 170.000 Rettungsdienste sind von hier aus zu organisieren und Krankentransporte. Dann kommen nochmal ungefähr 6.500 Brände dazu. Bis zu 1.000 Notrufen gehen hier jeden Tag ein. Also da gibt es einiges zu koordinieren. Man muss immer ganz genau hinhören, was die Leute melden. Das habe ich gesehen ein paar Plätze weiter. Bei einem Kollegen, der einen Notruf bekommen hat aus der Innenstadt, da gab es anscheinend einen Unfall.
Jetzt habe ich nicht genau am Notruf raushören können, wo genau sich der Notrufteilnehmer befindet und habe ihn dann quasi bei seiner Mobilnummer nochmal geortet, um sicher zu gehen, aber auch da ist, wo er mir gesagt hat. Und dann haben wir auch hier nochmal verschiedene Karten und Möglichkeiten, die Einsatzstelle so zu finden.
Und das heißt, der Einsatzwagen ist jetzt unterwegs?
Der ist jetzt schon unterwegs, ja. Die Kollegen müssten da auch in wenigen Minuten schon eintreffen.
Ja, 4 Bildschirme standen vor dem Kollegen mit verschiedenen Stadtplänen. Denn es kommt ja auf Genauigkeit an. Wo befindet sich der Notrufer? Was ist das Problem? Wie geht es den Beteiligten? Das muss genau hinterfragt werden und geortet werden. Denn dann muss es zack, zack gehen. Die Feuerwehr und die Rettungsdienste sind zur Schnelligkeit verpflichtet, wie mir Hauptbrandmeister Thorsten Feigl gesagt hat.
Es gibt eine gesetzliche Hilfsfrist und da muss das alles reinpassen. Das heißt, ein relativ schnelles Geschäft. Und vom Rollenzuschnitt ist es so ausgerichtet, dass er das Notrufgespräch abfragt, den Einsatz anlegt, die Kollegen entsprechend da rein disponiert, alarmiert und losschickt. Und dann nimmt er, wie jetzt gerade schon zu sehen, den nächsten Notruf an, um wieder von vorne anzufangen.
Ja, ein kleiner Einblick aus der Leitstelle. 1.000 Notrufe am Tag, das ist eine ganze Menge. Carsten Frerich, Sie sind Hauptbrandmeister hier in Frankfurt. Wenn Sie zu einem Einsatz gerufen werden, wie viel Zeit haben Sie, um sich fertig zu machen, um dort auch zu sein?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir so schnell sein müssen, wie irgendwie möglich ist. In der Regel binnen 60 Sekunden verlassen wir das Gebäude, wenn es mal ein bisschen länger dauert, also 90, anderthalb Minuten ist eigentlich das Längste. Dann haben wir uns umgezogen und sind dann unterwegs.
Welche Informationen bekommen Sie also über den Einsatz?
Wir haben so ein Pager-Meldesystem, das tragen wir immer am Gürtel bei uns. Da ist eine Kurzinformation drauf. Das heißt, wenn der Alarm kommt, kann ich draufschauen und mich ungefähr darauf einstellen, was es ist. Und dann gehen wir runter. Wir haben Alarmdrucker in den Fahrzeughallen stehen. Und auf diesen Alarmdruckern steht dann meistens noch so ein bisschen Zusatzinformation zur Anfahrt. Wie kommen wir da hin? Was finden wir da vor? Das, was der Disponent abfragen konnte und in der kurzen Zeit auch eintragen konnte. Dann ist ein Kartenausschnitt drauf, dass wir ungefähr uns orientieren können. Mhm. Und dann mehr wissen wir in der Regel nicht.
Das heißt, Sie haben, Herr Frerichs, auch einen Übergriff hier. Was heißt auch, Sie haben einen Übergriff erlebt, als das war. Wussten Sie da vorher, worauf Sie sich einlassen? Vielleicht schildern Sie uns das kurz.
Ja, wir sind alarmiert worden, ganz klassisch von der Leitstelle. Das war ein Einsatz für den ZRTW, also ein RTW, der nicht fest besetzt ist, sondern aus dem Löschzug raus besetzt wurde.
Was heißt RTW? Rettungswagen?
Rettungstransportwagen, genau. Hm. Und als wir die Fahrzeughalle verlassen hatten, wurden wir bereits von der Leitstelle angesprochen und dann wurde uns gesagt, dass der Anrufer offensichtlich sehr aufgebracht ist und sehr böse ist und aus irgendeinem Grund. Wir sollten vorsichtig sein.
Und das heißt, haben Sie dann innerlich so eine andere Einstellung auch gehabt, als Sie da hingekommen sind, also eine andere Haltung?
Ich glaube, eine andere Haltung hatte ich, glaube ich, nicht, sondern das ist eher so, dass man dann einfach nochmal mehr schaut, dass man angesprochen wird von der Leitstelle und die nähere Informationen über Telefon oder über Funk nochmal durchgibt und sagt, der Anrufer, die sind nicht alleine oder der Verletzte hat angerufen, hat sich danach nicht wieder gemeldet oder solche Zusatzinformationen kommen tatsächlich öfter. Das ist nichts Außergewöhnliches, dass man nochmal angerufen oder über Funk angesprochen wird, nochmal mit zusätzlichen Informationen versorgt wird.
Was passiert da dann vor Ort?
Wir sind angekommen, da wurde schon die Tür vom Fahrzeug aufgerissen, also die Fahrertür. Und ein Herr oder ein Mann hat dann direkt auf meinen Kollegen eingeschlagen, hat uns wüst beschimpft und wir konnten gar nichts machen letztendlich.
Mhm. Und Sie sind trotzdem geblieben, weil ich weiß, wenn Sie eigentlich in Unsicherheit geraten, ist ja Ihr oberstes Gebot auch bei der Feuerwehr, sich dann auch zurückzuziehen.
Ja, wir haben ja dieses stehe 10 Sekunden still und sammle dich. Das ist so das, was wir im Rettungs- oder im Feuerwehreinsatz immer machen, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. 10 Sekunden Ruhe, kurz überlegen, was mache ich, konzentriert und dann eine Entscheidung treffen und weitermachen. Das hat sich da gar nicht geboten. Das Bild, was ich mir geboten hat, war, dass ich offensichtlich einen verletzten Jugendlichen hatte, der stark im Gesicht geblutet hat. Und bei fast allen Feuerwehrleuten und wenn nicht sogar bei allen, setzt dann so ein Helfersyndrom ein und dann wollen wir natürlich auch alles versuchen, damit es dem Bürger dann besser geht. Ne? Und das war dann so das, was ich im Auge hatte.
Und der aggressiv war, war dann der Vater, der für seinen Sohn sozusagen ja sich aufgeregt hat und dann eben auch übergriffig wurde.
Genau, ja, richtig.
Herr Hachemer, Sie sind der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands. Wenn Sie das hören von Herrn Frerichs, ist das etwas, was öfter vorkommt, auch bei anderen Feuerwehren, ich sag mal jetzt jenseits einer Silvesternacht oder bei großen Veranstaltungen?
Ja, also ich muss sagen, als jetzt jemand, der über den Deutschen Feuerwehrverband so einen Gesamtüberblick versucht, auch immer wieder zu bekommen über die Geschehnisse, die so in unserer Landschaft, in unserer Feuerwehrlandschaft so vorkommen, dass man das natürlich differenziert betrachten muss. Auf der einen Seite, das ist im Anfang der Sendung auch schon sehr schön angeklungen, haben wir gewisse Schwerpunkte, wo wir merken, da haben wir Ereignisse, die so in so eine Richtung gehen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch ganz, ganz viele Situationen und ganz, ganz viele Einsätze der Feuerwehr, wo wir natürlich auch gut bei wegkommen, in Anführungszeichen. Also wo es keine Angriffe gibt, wo sogar Sympathien für die Feuerwehr geäußert und auch gezeigt werden. Da werden Einsatzkräfte versorgt und anderes mehr mit Schnittchen oder so an einer längeren Einsatzstelle. Also es ist differenziert, das Bild. Es ist nicht so, dass man sagen kann, in jedem Fall wirst du angegriffen. Es droht sozusagen jetzt nicht das Kippen unserer Gesellschaft dadurch, dass wir irgendwelche Angriffe dauernd vermelden müssen. Es ist aber schon so, dass tatsächlich und das auch schon seit vielen Jahren immer wieder Angriffe passieren. Und das hat ganz unterschiedliche Ursachen offensichtlich nach alledem, was wir da beobachten. Und wenn wir da nach Lösungen suchen, dann müssen wir auch wahrscheinlich ganz unterschiedliche Lösungsschritte gehen.
Aber vielleicht bleiben wir erstmal nochmal bei der Bestandsaufnahme. Mich würde interessieren, wie kommt das? Weil das sind ja Menschen, die Feuerwehr, wo man ja eigentlich denkt erstmal, ja, die kommen ja, um zu helfen. Warum werden sie angegriffen? Haben Sie da irgendein Erklärungsmuster?
Ja, es gibt ja dadurch, dass wir da uns sehr breit aufstellen, immer wieder interessante Gespräche mit Betroffenen, und zwar von beiden Seiten. Ich habe auch schon mit Menschen gesprochen, die Gewalt ausgeübt haben und das dann hinterher nochmal reflektieren mussten oder konnten. Und das ist unterschiedlich. Auf der einen Seite ist so generell in unserer Gesellschaft eine Entwicklung zu beobachten zu so einer gewissen Service-Mentalität. Also die Feuerwehr wird wahrgenommen als eine Service-Einrichtung. Die soll meine Erwartungen erfüllen, ich brauche jetzt Hilfe und die soll das gefälligst so machen, wie ich mir das jetzt wünsche. Nicht? Also die Pizza soll jetzt den Belag haben. Und wenn das dann nicht so ist, dann beschwert man sich. Und aus so einer Situation kann dann ganz schnell ein Konflikt entstehen, wenn die Einsatzkräfte das nicht auffangen können, indem sie halt eben ihre Schritte gehen müssen, die ja dann auch teilweise vorgegeben sind. Da kann ich nicht einfach entscheiden, ich mache das jetzt so oder so, muss bestimmte Entscheidungen fällen und die gefallen dann vielleicht unter Umständen zunächst mal den Betroffenen. Nicht unbedingt so sehr. Das ist ja eingangs auch bei dem rettungsdienstlichen Notfall hier geschildert worden. Da war das so. Der Vater, der war damit nicht einverstanden, was da gerade passierte offensichtlich. Und die Einsatzkräfte kriegen es ab. Dann haben wir andere Fälle, wo bewusst offenbar darauf hingearbeitet wird, die Feuerwehr so als staatliche Organisation anzusehen und die dann auch zu bekämpfen oder zumindest einfach Stimmung zu machen gegen staatliche Einrichtungen. Da wird sie sozusagen in einem Topf genannt mit der Polizei zum Beispiel oder anderen Dingen mehr. Das beobachten wir auch schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Wenn man so die Maikrawalle in Berlin anschaut oder so etwas, dann sind das Phänomene, die uns jetzt nicht vollkommen neu sind.
Mich würde jetzt noch interessieren, Herr Röck, wie sind Sie denn intern mit dieser Situation umgegangen? Weil das ist ja nun nichts Normales, das haben wir jetzt gehört. Es ist schon was Besonderes auch bei den rund 1000 Anrufen, die kommen am Tag und passiert eben auch nicht jeden Tag. Haben Sie das intern aufgearbeitet?
Also das muss man auch jetzt genau anschauen, was wir da tun können. Wir haben im Alltag sehr viel Pöbelei und Aggression, was Kolleginnen und Kollegen dann teilweise selbst allein schon, um den Papierkram zu vermeiden, gar nicht mehr anzeigen. Ne? Das heißt, das wird schon akzeptiert, dass sowas stattfindet. Jetzt wie beim Kollegen Frerich, solche einzelne Dinge wird das natürlich so sein, dass wir immer versuchen, ein Angebot zu machen. Braucht ihr Hilfe, damit umzugehen? Ein bisschen auch zur juristischen Unterstützung. Das soll ja auch nachbereitet werden. Aber man muss ganz ehrlich einfach auch bekennen, dass eine Organisation wie wir auf das, was da jetzt passiert, wenn man das jetzt mit Berlin anschaut, intern nicht vorbereitet sind und da auch keine wirklich abschließenden Konzepte hat, wie man damit wirklich umgeht. Das ist auch eine Ressourcenfrage, dass Sie da Spezialisten in die Organisation holen. Wir haben zwar Systeme, erst einmal, wenn sowas passiert, da sofort sozusagen zu intervenieren, Ansprechpersonen zu benennen, aber sowas wirklich in der Organisation zu verankern und dann auch langfristig zu begleiten. Indem man da einmal jetzt spricht, ist das ja nicht erledigt. Solche Flashbacks oder wie auch immer, die können immer wieder passieren im Einsatzdienst. Das heißt, wir brauchen eine langfristige Begleitung nach solchen extremen Ereignissen. Und da sind wir leider noch sehr dünn aufgestellt.
Schauen wir uns vielleicht doch auch noch mal die Gesamtsituation an. Friederike Leuschner, Sie sind Soziologin an der Kriminologischen Zentralstelle des Bundes und der Länder in Wiesbaden. Und Sie haben eine Befragung durchgeführt 2021 über einen Zeitraum von 16 Wochen. Was haben Sie denn da für Rückmeldungen bekommen? Kann man da auch so eher von Einzelfällen sprechen, so wie wir das jetzt gerade gehört haben?
Also allererst muss man erstmal unterscheiden zwischen den Einsatzkräften, die für die Feuerwehr oder für Feuerwehreinsätze fahren und die für Rettungsdiensteinsätze fahren. Das ist ganz erheblich. Also wenn man sich da eine, also wir haben jede Woche gefragt, hatten Sie einen Übergriff, wenn man sich die einzelnen Wochen, also als Wochenprävalenz anschaut, dann ist das beim Rettungsdienst doch 30%. Also 30% derer, die jede Woche befragt wurden, haben was erlebt. Wir haben da jetzt alles mit eingerechnet, also auch verbale Angriffe, Gewalt gegen Fahrzeuge, beispielsweise Sachen, Diebstahl von Material. Also wir haben den Gewaltbegriff etwas größer gefasst, aber auch, weil das ja auch belastet. Das sind ja auch Sachen, die stören den Einsatz, die belasten die Einsatzkräfte. Und bei der Feuerwehr ist es dann so, das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, die Feuerwehr kommt in der Regel nicht so nah an den Menschen ran, da ist es um die 12%, die da die Rückmeldung gegeben haben, dass eben ein Angriff in dieser Woche passiert ist.
Jetzt fragt man sich ja, ich habe das eben auch schon Herrn Hache mal gefragt, wie kommt das, dass Menschen, die retten sollen oder retten wollen, also mit guten Absichten unterwegs sind, warum werden die angegriffen?
Also ich glaube, als allererstes muss man da auch solche Faktoren nennen wie Alkohol, Drogeneinfluss, psychische Ausnahmesituation. Wir haben da für die Feuerwehr leider keine verlässlichen Angaben, weil da die Rückmeldungen nicht groß genug waren. Aber wir haben für den Rettungsdienst kann man wirklich sagen, dass in den meisten, also dass nur 22,7%, also etwa ein Viertel kein Alkohol, kein Drogeneinfluss war und keine psychische Ausnahmesituation. Also das sind die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, dass das wirklich das Häufigste ist, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach nicht so ganz bei Sinn sozusagen sind.
Und wie ist es bei anderen Feuerwehren, bei anderen Rettungsdiensten? Wenn es zu einem Übergriff kommt, wird das dann intern aufgearbeitet oder läuft das auch eher so unter ferner Liefen, wie wir das gerade gehört haben, dass keine Kapazitäten dafür da sind?
Also tatsächlich ist es so, wir haben auch Interviews mit Betroffenen geführt und haben da eben auch danach gefragt, was sie sich wünschen würden. Und da war eben diese Nachbetreuung ein ganz großer Punkt. Vielleicht, wir haben in dieser Studie auch die Polizei mit einbezogen, um einen Vergleich zu bekommen. Da läuft das viel besser. Und das merkt man, da sind die Belastungen deutlich geringer. Und bei Rettungsdienst und Feuerwehr war das einfach ein wiederkehrendes Thema, dass da einfach sich mehr gewünscht wird an Betreuung und an Nachbearbeitung, Nachbesprechung, Einsatznachbearbeitung.
Liegt das vielleicht auch daran, dass die Polizei da auch eher sich drauf eingestellt ist und öfter vielleicht auch angegriffen wird?
Ganz bestimmt, natürlich. Also der Auftrag der Polizei ist ja ein ganz anderer. Also tatsächlich ist es so, dass die helfenden Einsatzkräfte einfach mit der Idee, sie helfen, in den Einsatz reingehen und gar nicht so richtig auf die Idee kommen, warum sollte mir denn jemand was tun? Und das ist vermutlich auch das Problem, während die Polizei ja weiß, sie setzt Normen durch, sie nimmt eventuell Freiheiten. Und deswegen ist das natürlich ein Problem.
Kann das auch damit zusammenhängen? Ich sehe jetzt, vor mir ist Herr Röck, Herr Hachemer. Sie haben beide eine Uniform an. Und das ist ja schon etwas, also Herr Hachemer, als ich Sie heute Morgen gesehen habe, da habe ich erst mal innerlich Form angenommen sozusagen. Man hat dann auch mal so einen besonderen Respekt, wenn jemand mit Uniform vor einem steht. Ist dieser Respekt noch da in der Gesellschaft? Was würden Sie als Soziologin sagen, Frau Leuschner?
Also tatsächlich, ich kann empirisch nicht belegen, dass so eine Abnahme des Respekts wirklich besteht. Wir haben es ganz oft gehört. Wir haben in den Interviews diese gefühlte Abnahme ganz häufig gehört. Und eventuell muss man dann auch einfach diese gefühlte Annahme von Respekt, die gefühlte Wahrnehmung, dass man nicht mehr ernst genommen wird, auch wahrnehmen. Das ist ja auch ein Problem. Und wenn man quasi relativ schwere Bedingungen im Job hat und sich da wirklich sehr bemüht, um Bürgern zu helfen, Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, und man fühlt sich da nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen und nicht wertgeschätzt, dann ist das auch schlimm, auch wenn es, wie gesagt, wenn wir keine empirischen Beweise dafür haben, dass das gar nicht so ist.
Herr Frerichs, wie ist Ihr Eindruck? Ist da weniger Respekt da? Ich meine, Sie haben jetzt keine, Sie haben Arbeitskleidung an, aber eben keine Uniform. Haben Sie den Eindruck, da ist weniger Respekt da?
Also grundsätzlich mal zu der Kleidung noch mal ganz kurz. Das ist das, wie wir tatsächlich ausrücken. Sie werden im Einsatz niemanden mit Krawatte und einem klassischen Anzug sehen, sondern der Rettungsdienst trägt halt diese orangene Uniform, also Einsatzkleidung. Und wenn wir im Feuerwehreinsatz sind, sind die in der Regel mit Feuerschutzkleidung bekleidet. Das sieht deutlich anders aus, als wir einem Polizisten zum Beispiel gegenübertreten, der ja seine Dienstrangabzeichen und sowas äußerlich trägt. Das machen wir alles gar nicht. Aber der Respekt, der uns entgegenkommt, das ist halt das, was der Kollege Hache immer gesagt hat, dass eine Erwartungshaltung einfach der Feuerwehr und dem Rettungsdienst gegenüber entgegengebracht wird. Und wenn man die Probleme nicht so lösen kann, wie das, oder bei vielen ist es so, wie man das von der Feuerwehr oder vom Rettungsdienst erwartet, dann habe ich auch das Recht, sauer zu sein. Und viele sind halt sauer und beschweren sich. Und bei anderen ist halt die Lösung des Problems, ich werde gewalttätig oder fange an zu schimpfen oder wert respektlos.
Genau, an dieser Stelle werden wir gleich nach den Nachrichten weiter diskutieren hier in der Feuerwehr in Frankfurt. Und wenn Sie sich melden wollen, können Sie das gern tun. 00 800 44 64 44 64 ist die kostenfreie Telefonnummer. Da können Sie Ihre Erfahrungen oder auch Fragen, die Sie vielleicht haben, schildern. Und wir werden Sie dann im Laufe der Sendung hier mit einbeziehen. Und nach den Nachrichten werden wir uns hier dann wieder melden aus der Feuerwehr in Frankfurt. Und die Agenda meldet sich zurück aus der Branddirektion Frankfurt am Main. Rettungskräfte am Limit, die Feuerwehr zwischen Personalnot und tätlichen Angriffen. Das ist unser Thema heute Vormittag. Und jetzt haben wir noch gar nicht geschaut zu den freiwilligen Feuerwehren, die ja eigentlich ganz, ganz viel abdecken hier in Deutschland. Sie sind eigentlich die Regel im Einsatz, weil die meisten Kommunen freiwillige Feuerwehren haben und keine Berufsfeuerwehren. Michael Plausch, Sie sind Stadtbrandinspektor der Freiwilligen Feuerwehr in Dietzenbach. Das ist auch hier in Hessen. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch das Gefühl oder haben Sie das beobachten können, dass so eine Anspruchshaltung bei den Bürgern gewachsen ist?
Das muss man definitiv bejahen. Die Feuerwehr wird definitiv als Dienstleister auch gesehen, nicht nur als Retter in der Not, sondern eben auch als, mir gefällt hier was nicht, hier muss geholfen werden. Das kann zum Beispiel auch sein, das haben wir in den letzten Jahren vermehrt bedienen müssen, ein Vogel, der auf einem Balkon saß und von dort nicht wegfliegen wollte. Oder ein anderer Vogel, der in der Hofeinfahrt saß und auch von dort nicht weg wollte. Oder sogar im schlimmsten Fall im Wohnzimmer auf dem Sofa saß. Und dafür wird dann die Feuerwehr gerufen. Aber auch bei Unwetterlagen, da kennen wir es auch durchaus, dass Keller mal vollgelaufen sind, dass da also mehrere Zentimeter Wasser stehen. Aber leider auch, wenn nur eine Pfütze auf dem Teppich ist. Also auch da hat sich dann es tatsächlich so gewandelt oder ergeben mittlerweile, dass die Feuerwehr nicht nur in der größten Not helfen soll, sondern auch bei kleineren Sachen. Mhm.
Frau Leuschner, nochmal vielleicht auch an Sie als Soziologin gefragt. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn, ich sage mal, für solche kleineren Schwierigkeiten des Lebens die Feuerwehr angerufen wird?
Ja, ich glaube, da kann man schon irgendwie so eine gewisse Individualisierung der Gesellschaft ablesen. Früher hatte man Größe, man hatte Dorfgemeinschaft, man hatte eine Familie um sich, da hat man irgendwen gefunden, der das lösen konnte. Und heute ist man mit ganz vielen Problemen dann alleine, weil man einfach aus welchen Gründen auch immer eben zum Arbeiten in eine andere Stadt niemanden kennt, keine Hilfe hat. Das ist heute viel üblicher und da braucht man Hilfe, dann weiß man nicht, wie man mit der Situation umgehen soll und fragt eben dann ganz häufig oder hofft oder wendet sich an das System, an den Staat in der Annahme, irgendwer muss mir helfen. Und das ist dann halt Feuerwehr und Rettungsdienst. Also das ist tatsächlich das ist eine Zunahme von Einsätzen, die eigentlich als solche gar keine Einsätze hätten sein müssen, stattfindet. Das können ja, glaube ich, ja alle bejahen und das ist auch statistisch tatsächlich so. Und ich glaube, das ist einfach das Problem, dass da auch es fehlt wahrscheinlich dann auch einfach an Wissen, an wen man sich sonst wenden könnte. Also es gibt ja zum Beispiel auch beim Rettungsdienst den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das wäre eine Alternative, an die man sich genauso wenden könnte. Aber das ist in der Bevölkerung überhaupt nicht bekannt.
Mhm, nicht so verbreitet. Und das alles, Herr Plausch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in unserem Vorgespräch, was wir geführt haben, bei zunehmendem Personalmangel bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also Sie müssen richtig gucken, dass Sie Ihre Einsätze auch entsprechend ausstatten können.
Das ist richtig und das ist jetzt leider auch kein Phänomen, das nur die Feuerwehr Dietzenbach hat, sondern es ist Land auf, Land ab so zu erkennen und wir können es mal am Beispiel unserer Feuerwehr in Dietzenbach festmachen. Wir haben in der Einsatzabteilung 72 Einsatzkräfte, das klingt erstmal sehr gut, man muss allerdings daran bedenken, die Leute arbeiten nicht alle in Dietzenbach, die arbeiten dann tagsüber in Darmstadt, in Offenbach, in Wiesbaden und stehen somit dann nicht für Einsätze zur Verfügung. Des Weiteren, es sind alles ehrenamtliche, freiwillige Feuerwehrleute, die sind auch mal im Urlaub. Und zwar nicht unbedingt so, dass man sich aufeinander abstimmt, wer wann weg ist. Das kann auch sein, dass mal eine größere Zahl, gerade in Sommerferien, dann gleichzeitig weg ist. Das heißt, da kommt man dann sehr schnell auch mal ins kurze Gras. Klar, kleine Einsätze, wie wir es leider eben schon benannt hatten, dass da öfter mal auch Bagatelleinsätze kommen, die übrigens dann auch durchaus an der Motivation dann kratzen. Das können wir noch bedienen. Wenn es allerdings dann um die kritischen Einsätze geht, mit Menschenleben in Gefahr, im Zimmerbrand meinetwegen, dann kann es auch ganz schnell mal so sein, dass eine Feuerwehrlein das nicht mehr bewältigen kann. Und dann ist es gut, wenn man sich auf die umliegenden Feuerwehren in kameradschaftlicher Weise verlassen kann.
Aber die haben ja ähnliche Probleme.
Genau. Und deswegen ist es immer wichtiger, dass sich die Feuerwehren aufeinander verlassen können, dass man ein Miteinander pflegt und sich da gegenseitig aushilft.
Herr Haremer, was tun Sie als Verbandssprecher jetzt heute, Feuerwehrverband?
Ja, wir alle hätten natürlich jetzt für diese Probleme gerne die eine große Lösung, mit der wir das schnell wieder in den Griff kriegen. Und ich fürchte, dass es die zwar gibt, aber nur in einer bestimmten Weise, nämlich indem es viele, viele kleine Lösungen gibt. Und das ist eigentlich auch die große Botschaft, die wir als Verbände, als Interessenvertreter für die Feuerwehren nach außen tragen. Wir versuchen, unsere eigenen Feuerwehren natürlich dabei zu unterstützen, wenn sie Nachwuchssorgen haben. Da gibt es Berater, die da in die Fläche gehen, wenn sie abgefragt werden. Da gibt es Mittel, um Feuerwehren dabei zu unterstützen, an die Bevölkerung heranzutreten. Aber wir senden auch die Botschaft, es ist ja nicht die Feuerwehr, die eine Feuerwehr selber aufstellen muss, sondern das ist ja die jeweilige Kommune, die ihre Feuerwehr aufstellen muss. Und deswegen fordern wir auch ein, dass sich da etwas breiter mit beschäftigt wird, mit dieser Thematik, dass also auch die Verwaltungen, die Politik auf diese Probleme schauen und mit daran arbeiten und Ressourcen zur Verfügung stellen, um das zu lösen. Das kann man nicht den Feuerwehren alleine überlassen. Das machen die nämlich schon. Die gehen wirklich Klinken putzen in der Nachbarschaft und fragen, hör mal, du wärst da noch in der Lage dazu, hast du nicht auch Zeit und die Möglichkeit und Lust, einfach bei uns mitzumachen. Mhm. Das ist auch das, was sehr effektiv ist. Unsere Jugend Feuerwehren, für die wir uns ja sehr stark auch einsetzen und die sich bei uns sehr stark engagieren in den Feuerwehren, sind das Hauptnachwuchsreservoir für die Feuerwehren. Das sind auch wieder ehrenamtliche Feuerwehrleute, die das machen, die das leiten, die Jugendgruppen anleiten, die betreuen, die da nach vorne gehen und das aktiv tun. Wir wollen, dass die Feuerwehren da nicht auf sich alleine gestellt sind und wirken deshalb auch in diese Richtung, in Richtung Politik, Verwaltungen. Und natürlich unterstützen wir unsere eigenen Feuerwehren bei alledem, damit einfach da die Möglichkeiten noch etwas einfacher gemacht werden, da weiterzukommen.
Sagen Sie uns bitte noch mal ein paar Zahlen, weil ich weiß, der größte Teil in Deutschland wird von der Freiwilligen Feuerwehr abgedeckt. Ab 100.000 Einwohnern einer Kommune gibt es eine Berufsfeuerwehr. Wie ist das Verhältnis?
Es ist ein klein bisschen komplexer. Also ab Großstadtgrenze sagt man, ist also eine Stadt, muss sie eine Berufsfeuerwehr haben. Das ist je nach Bundesland ein bisschen anders geregelt. Zum Beispiel Rheinland-Pfalz, da kenne ich es genau, da ist es ab 90.000 Einwohner. Großstadt ist ab 100.000 eigentlich, aber 90.000 Einwohner muss eine Berufsfeuerwehr her. Das hat was mit der Kapazitätsgrenze zu tun, sozusagen, wenn Sie am Tag 6 Einsätze haben als Feuerwehrangehöriger, dann ist das nicht mehr mit Ehrenamt zu machen, das geht nicht. Die Zahlen sind aber so, dass tatsächlich das Gros derjenigen, die Feuerwehrdienst machen, ehrenamtliche Feuerwehrleute sind. Das ist weit über 1 Million. Im Vergleich jetzt Berufsfeuerwehr, das sind einige Tausend, nicht? Das ist auch eine hohe Zahl, aber das ist jetzt vom Gros her so zu betrachten, dass wir sagen müssen, wir haben es weitgehend mit Menschen zu tun, die das gerne und ehrenamtlich und ohne irgendeine Bezahlung tun. Die wollen das gerne auch machen, aber sie möchten natürlich nicht, um zum Hauptthema zurückzukommen, in den Hintergetreten kriegen dafür. Mhm.
Laura Henzel ist Auszubildende hier bei der Frankfurter Feuerwehr, also bei der Berufsfeuerwehr. Hätten Sie sich auch fürs Ehrenamt entschieden?
War mal kurz ein Gedanke, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte, bevor ich hier angefangen habe, einen sehr zeitintensiven Beruf im Garten- und Landschaftsbau. Und das ist sehr körperlich. Und dann muss ich sagen, wenn man dann abends 17, teilweise 18 Uhr Feierabend hat, fängt morgens um 6 Uhr an, dann ist man halt eben auch einfach platt. Und sich dann eben noch in einen Kellerbrand oder Ähnliches zu begeben, ist dann körperlich auch einfach, da ist man dann ein bisschen am Limit. Da muss ich ehrlich sagen, das war dann nicht so mein Weg. Nein.
Körperlich ist ein gutes Stichwort, Frau Henzel. Was muss man als Frau mitbringen, um bei der Feuerwehr auch gut dabei sein zu können? Also bei Einsätzen auch tatkräftig mitarbeiten zu können?
Also genau das Gleiche wie die Jungs auch. Man muss vor allem Spaß dran haben oder Lust drauf haben, sage ich mal so. Wenn man keine Lust drauf hat, sich körperlich so ein bisschen, also es geht schon teilweise ziemlich an die Substanz, gerade diese thermische Belastung ist enorm für den Körper. Wenn man da keine Lust drauf hat, dann ist man hier definitiv falsch. Das muss man durchaus sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ich gehe davon aus, das ist auch was, womit dann oder wo viele Frauen gerade dann auch sagen, okay, gut, das ist mir zu viel. Ich bin da großer Fan von. Dementsprechend hat es mich dann hierher verschlagen. Und also einmal diese körperliche Belastung, die Lust da drauf und dann eben auch das Wissen, was man durchaus auch sehen kann. Das ist ja nicht nur immer positiv, was man jetzt schon auch so mitbekommen hat. Ja.
Aber Sie fühlen sich durchaus hier auf Augenhöhe mit den überwiegend Männern, die ja hier sind.
Definitiv. Also ich glaube, die Jungs, gerade weil ich eben als Frau allein anatomisch ein bisschen mehr leisten muss, da ist der Respekt ist definitiv da. Da gab es von Anfang an nicht irgendwie mal einen nur so, okay, gut, was will ich jetzt mit einer Frau? Aber man muss natürlich auch sagen, ich sitze da jetzt mit 21 jungen Männern zusammen, die alle noch richtig Bock auf ihren Beruf haben. Und auch in einer anderen Generation aufgewachsen sind. Wenn ich später in den Wachdienst gehe, dann ist bestimmt auch mal der ein oder andere Kollege dabei, der jetzt sagt, okay, mit einer Frau, da muss ich ein bisschen mehr hinterhertragen, was ich persönlich natürlich nicht will, aber was durchaus der Gedanke sein kann, das muss man, sollte man sich auch bewusst drüber sein oder werden. Aber ich persönlich bin dann einfach nur, ist mein Anspruch, dem Kollegen, der da nicht so Fan von ist, eben zu zeigen, auf mich kannst du dich auch verlassen, genauso wie auf einen männlichen Kollegen. Das ist zumindest mein Anspruch.
Herr Plausch, bei der Freiwilligen Feuerwehr bei Ihnen in Dietzenbach, wie viele Frauen gibt es da?
Na, also wir haben da auch so circa 10 Frauen in der Einsatzabteilung. Wir haben auch Mädchen in der Kinder- und in der Jugendfeuerwehr. Das ist auch gar keine Frage. Und die sind genauso aktiv wie die Jungen, wie die Männer. Da machen wir keinen Unterschied. Die müssen natürlich auch dann die gleichen Leistungen bringen, das ist ganz klar und das machen die auch.
Aber jetzt haben Sie schon angesprochen, die Jugendfeuerwehr, ist es denn eigentlich, und Kinderfeuerwehr, ist das eigentlich ein Automatismus, dass wenn man in der Kinderfeuerwehr war und in der Jugendfeuerwehr, dass man dann auch später, sage ich jetzt mal, in die Freiwillige Feuerwehr geht und da aktiv mit ist?
Ein Automatismus insofern, dass man natürlich dahin übergehen kann. Das heißt nicht, dass es in allen Fällen so klappt, was schade ist. In der Regel ist noch so, dass der Übergang von Kinder zu Jugendfeuerwehr ja dieser beschriebene Automatismus ist. Wenn wir dann allerdings schauen, bei Kinder zu Jugendfeuerwehr sind wir im Alter von
9 Jahren zu 10 Jahren hin. Und der Wechsel in die Einsatzabteilung ist in Hessen ja dann mit 17 Jahren. Und jetzt kann man sich vorstellen, 17 Jahren, das ist so natürlich dann auch das Alter, in dem man dann entweder in der Ausbildung ist oder kurz zum Abitur, wo dann vielleicht auch schon in der Ferne dann schon oder in der nahen Zukunft schon ein Studium zu sehen ist. Und das ist natürlich dann auch eine Zäsur für die jungen Leute. Und an der Stelle gehen dann schon auch gute Leute verloren, weil dann eben ein Umzug ansteht, weil sich die Lebensverhältnisse ändern. Im besten Fall, wenn dann die Person in eine andere Stadt geht zum Studieren, tritt sie dort in die Freiwillige Feuerwehr ein. Oder kommt dann auch nach ein paar Jahren wieder zurück. Auch das hatten wir dann durchaus schon gehabt. Aber der Automatismus ist da leider nicht immer gegeben.
Jetzt haben wir viel über die Einsätze und über Motivation geredet. Jetzt wird es einfach nochmal Zeit, auch in den Einsatz hineinzuhören. Eva-Maria Götz war bei einigen Einsätzen mit dabei.
Wir fahren die Robbachstraße, das ist ein internistischer Notfall.
Dann geht's los.
So, ja. Warum haben Sie uns denn gerufen?
Mein ganzer rechter Arm ist verkrampft, ja. Und die ganze Brust.
Seit wann ist das denn?
Ich habe geschlafen, ja. Und eben bin ich wach geworden und da war das der Fall gewesen. Und ich hatte das schon mal gehabt.
Ja, hatten Sie schon mal einen Herzinfarkt?
Nee, ich habe ein paar Schlaganfälle gehabt, das
reicht. Ja. Der Kollege macht jetzt mal den Puls, Blutdruck, Blutzucker, alles, was so dazugehört.
Zucker habe ich.
Ja, Krankenkassenkarte einlesen, ja. Macht diesen administrativen Teil erstmal. Der Kollege bereitet jetzt die Untersuchungen alle vor und dann schauen wir genauer nach, was es sein könnte.
Holen Sie dann im Notfall auch einen Arzt hier dazu?
Ja, natürlich, wenn ein Arzt benötigt würde, holen wir natürlich auch einen Arzt dazu, aber im Moment ist das eine eher unkritische Lage. Also ist alles so, wie es sein muss, ist regelmäßig. Also im Herz sehe ich jetzt kein Problem. Jetzt beschreiben Sie noch mal genau die Symptome, warum Sie uns gerufen haben.
Das ist der Arm hier, der ist total verkrampft,
ja.
Und Schmerzen drin und die Brust auch hier.
Gut, also sämtliche Vitalwerte sind okay. Mhm. Das EKG ist absolut unauffällig. Ich würde sagen, das ist nichts fürs Krankenhaus.
Ja, ja.
Aber trotzdem kann man das mal beim Hausarzt über einen Kardiologen abklären lassen, ob da irgendwas sein könnte. Dann würde ich ein Protokoll schreiben, ja, mit den Werten, was wir alles gemacht haben.
Okay, ja.
Das würden wir Ihnen hier lassen. Sollten die Schmerzen schlimmer werden, ja, oder es tut irgendwie wieder weh, können Sie natürlich gerne wieder anrufen und dann kommen wir oder andere Kollegen wieder. Dann machen Sie es gut.
Vielen Dank.
Tschüss. Kein Problem. Also diese Einsätze, das sind die Standardeinsätze im Rettungsdienst. Man fährt hin, irgendwie tut dem Patient was weh, es ist ihm unwohl. Wir kommen hin, messen die Werte, beratschlagen uns dann und dann ist meistens die Sache auch für uns gegessen. Wir schreiben jetzt noch ein Protokoll, wo alle Werte drin sind. Das ist Patienteneigentum, das kann die Frau dann mit zu ihrem Hausarzt nehmen, zu ihren Unterlagen. Oder gegebenenfalls sollte es heute schlechter werden, den anderen Kolleginnen und Kollegen einfach übergeben.
Das ist jetzt quasi wie nochmal die Nachricht, eben, dass zurzeit erhöhtes Einsatzaufkommen ist. Und dass man sich zeitnah wieder frei melden soll. Mir ist jetzt gemeldet, dass eine Person in der Wohnung ist und quasi jemand vermutet, dass es der Person nicht gut geht. Und jetzt kommt quasi die Feuerwehr, um die Tür zu öffnen und wir dann eben, um die Person zu versorgen, sofern denn sie zu Hause ist.
So, jetzt wird die Tür aufgebrochen von der Feuerwehr.
Lehmer vom Rettungsdienst. Lehmer vom Rettungsdienst.
Ja.
Warum haben Sie uns denn nicht gehört?
Ich habe Sie nicht gehört.
Haben Sie sonst ein Hörgerät?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Geht es Ihnen gut?
Ja.
Der Kollege würde mal einmal Blutdruck messen, ja, und einmal quasi nach dem Sauerstoffsättigung und nach dem Puls schauen. Und wenn sonst nichts ist, fahren wir wieder.
Okay.
Haben Sie eine Krankenkassenkarte irgendwo?
Muss ich schon mal gucken, ja.
Wo könnte die denn sein?
Eventuell in meiner Tasche, muss ich schon mal gucken.
Wir warten, bis wir gemessen haben, und dann gehen wir mal gemeinsam schauen. Leben Sie alleine?
Ja.
Machen Sie nur schön langsam. Sie brauchen unsere Hilfe nicht mehr, oder?
Nein.
Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Tag.
Ja, danke schön.
Und machen Sie es gut.
Also wir hatten jetzt Glück in dem Fall. Der Frau ging es gut, aber es standen 6 Leute vor der Tür. 2 Leute von der Polizei, 2 Feuerwehr, 2 Rettungsdienste. Sie hat nicht gehört, dass die Tür aufgebrochen wurde. Und wir kamen in eine völlig abgedunkelte Wohnung. Alle Jalousien waren runter und eine völlig vermüllte Wohnung. Und ja, die Frau war schon angeschlagen. Da habe ich so gedacht, Sie haben ja auch ganz schön Einblicke in vieles, was hier in der Stadt so los ist.
Das stimmt wohl, das kann man so sagen. Also da wir ja in alle Wohnungen, in die gesamte Bevölkerungsschicht reinschauen können, ist das manchmal schon erschreckend. Aber so ist es nun mal, ne? Es ist halt Großstadt.
Und das ist jetzt kein Einzelfall, dass so eine Wohnung vermüllt ist und da drin ein Mensch wohnt.
Und jetzt nächste Baustelle.
Ja, schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. 6 Jahre altes Kind, akute Atemnot, fraglich Asthma, keine Ahnung. Wir werden sehen.
Ja, so geht's hier zu, täglich bei der Feuerwehr in Frankfurt. Herr Frerich, Sie haben Ihre Kollegen eben gehört. Würden Sie dem auch zustimmen, dass das irgendwie normal ist, dass das Standardeinsätze sind? Jetzt zum Beispiel auch in eine Wohnung zu kommen. Eine ältere Dame ist da, die scheinbar nicht gut hört. Also auch die Wohnung aufgebrochen werden muss und dann da eigentlich nicht wirklich etwas ist.
Also, dass man dazugerufen wird und dass andere Leute quasi entschieden haben, da muss was sein, das ist nicht die Regel, aber dass man irgendwo hinkommt, das sind für uns Bagatelleinsätze, klingt böse, weil das ist ja immer das persönliche Empfinden des Patienten, ob es eine Bagatelle ist oder nicht. Aber dass das Kleinigkeiten sind, für die wir eigentlich keinen Rettungsdienst oder keine Feuerwehr bräuchten, das ist deutlich über die Hälfte der Einsätze so, ja.
Machen Sie dann die Menschen darauf aufmerksam eigentlich auch also nach dem Einsatz, dass es dafür vielleicht auch, ich sag mal, den Hausarzt oder einen anderen Ansprechpartner geben könnte?
Na klar, sagt man das, muss man immer sehr vorsichtig sein. Natürlich wollen wir die Feuerwehr und Rettungsdienst, wir wollen die Guten bleiben. Und man ist da schon immer sehr, sehr vorsichtig in seiner Wortwahl, aber die darauf aufmerksam machen, schon. Wenn man dann noch die Leute abzieht, die es wissen, dass es eine Bagatelle ist, die sind trotzdem sagen, naja, ich will aber einfach mir das leicht machen, das Leben, fahren Sie mich doch einfach ins Krankenhaus oder zu meinem Hausarzt. Es sind doch eher die wenigeren, die nicht wirklich glauben, dass sie einen Rettungswagen oder die Feuerwehr wirklich brauchen.
Herr Plausch, bei Ihnen in Dietzenbach, ist das ähnlich? Also gibt es auch so viele Bagatell, in Anführungsstrichen, Einsätze?
Ja, das hatte ich auf jeden Fall schon ausgeführt mit diesen tatsächlichen Bagatelleinsätzen. Aber auch gerade das, was wir eben schon mal gehört haben, das Öffnen einer Tür, weil dahinter eine hilflose Person ist oder vermutet wird, auch das hat bei uns mittlerweile eine große Zahl an Einsätzen eingenommen. Das kennen wir durchaus und auch dafür bilden wir uns mittlerweile spezialisiert aus. Und halten auch spezielles Werkzeug dafür vor, weil eben diese Einsätze stark zugenommen haben. Das geht aber auch weiter, dass dann zum Beispiel Patienten aus oberen Geschossen mit der Drehleiter zu Boden gebracht werden müssen, weil dann der Rettungsdienst in dieser Art unterstützt werden muss. Der Rettungsdienst meist dann nur mit 2 Personen da. Und wenn irgendwelche baulichen oder körperlichen Gegebenheiten des Patienten dann auch da sind, dann muss dann Unterstützung her und die liefert dann auch die Feuerwehr. Mhm.
Vielleicht nochmal, Herr Röck, zurückgedacht in die Leitstelle, weil da kommt ja der Anruf dann erstmal an bei 112. Gibt es denn da, sage ich jetzt mal, auch solche Hinweise, also dass man sagt, können Sie vielleicht jetzt auch einen Arzt anrufen oder also werden die Gespräche da intensiver geführt oder eher nicht so?
Also das ist bei uns in der Leitstelle so, dass wir natürlich auch Fachpersonal sitzen haben. Das heißt, das sind Leute aus dem Einsatzdienst mit einer Notfallsanitäterqualifikation. Und da wird natürlich schon zurückgefragt. Die haben ja eine Mustererkennung, die haben eine Ausbildung. Und da gibt es natürlich dann auch den Hinweis, gehen Sie doch zum Hausarzt oder rufen Sie bei der KV an oder wie auch immer. Das wird natürlich teilweise entgegengenommen, aber auch da haben wir das Phänomen, dass wir schon teilweise spezialisierte Anrufer haben, die genau wissen, welches Stichwort man sagen muss, um einen Rettungswagen zu bekommen.
Und welches ist das?
Zum Beispiel Atemnot. Ne? Also wenn jemand hier, sagen wir, lebensbedrohliche Dinge äußert, dann sind wir gezwungen, etwas zu entsenden, auch wenn vielleicht natürlich so ein Stück weit durch Mustererkennung klar ist, dass da vielleicht ein Stück weit übertrieben wird. Aber im Zweifel gilt dann der Schutz des Patienten und dann schicken wir dann natürlich Einsatzkräfte hin. Bis hin, dass es da schon Fälle gab, dass ganz klar war, da steht ein Patient auf der Straße und sagt, schön, dass der RTW jetzt da ist. Ich habe gesehen, in der Notaufnahme in der Klinik, da muss ich so lange warten und ich weiß, wenn ich mit dem Rettungswagen komme, gehe ich direkt an der Schlange vorbei. Also da gibt es alles, was es gibt. Und da sind uns dann natürlich auch rechtlich ein Stück weit die Hände gebunden, weil im Zweifelsfall haftet natürlich der Disponent für die Entscheidung. Und können wir auch nur jedem Kollegen natürlich raten, da auf Nummer sicher zu gehen. Ne?
Frau Leuschner, vielleicht nochmal Sie als Soziologin. Was haben Sie für Ideen dazu? Was könnte man tun, um da auch vielleicht eine andere Sensibilität in der Bevölkerung irgendwie zu verbreiten? Also dass eben, ich sag mal, die Feuerwehr nicht bei jedem kleinen gefühlten Notstand angerufen wird.
Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Also zum einen sicherlich müsste man andere Wege bekannter machen, also andere Alternativen, meinetwegen, für was ist eigentlich der Hausarzt da, für was ist eigentlich die Feuerwehr da, dass man das konkreter durch irgendwelche Initiativen anspricht. Aber ich weiß nicht, es ist natürlich so, wenn die Person selbst einen nicht weiß, was passiert und selbst in einer Angstsituation ist und eventuell Angst um ihr Leben oder wirklich um die Gesundheit hat, dann kann man das denen natürlich auch nicht absprechen. Also das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Also sicherlich, wenn es da so ganz konkrete Nutznießer gibt, die das anders vorhaben, die wird man natürlich auch nicht mit mehr Aufklärung abschrecken. Man hat dann eben nur die, die es eigentlich nicht böse meinen und es hätten besser wissen können, indem man eventuell eben ein bisschen Gesundheitsaufklärung auch macht in der Gesellschaft.
Aber es ist schon auch eine Tendenz in unserer Gesellschaft, das haben Sie ja eingangs auch gesagt, der Vereinzelung und nicht so richtig wissen, an wen man sich eigentlich wenden soll, wenn es einem in bestimmten Dingen nicht gut geht oder man Hilfe braucht.
Genau, also wie gesagt, es ist tatsächlich so, Beispiel jetzt nochmal mit dem Vogel in der, weiß ich nicht, Wohnung, Einfahrt, wo auch immer. Da hat man früher vielleicht den Sohn angerufen, jetzt ist der Sohn aber irgendwie 400 Kilometer weiter in eine andere Stadt gezogen, den kann man nicht mehr anrufen. Und das ist aber genauso auch bei anderen, bei gesundheitlichen Fragen. Wenn man sonst niemand keinen Ansprechpartner hat, dann ist es dann der einem einfällt, Rettungsdienst, Feuerwehr.
Rettungskräfte am Limit, die Feuerwehr zwischen Personalnot und tätlichen Angriffen, das ist unser Thema heute Vormittag in der Agenda. Wir sind live vor Ort in der Branddirektion Frankfurt am Main. Und wenn Sie noch Fragen haben hier an meine Gäste oder vielleicht auch eigene Erfahrungen schildern möchten, tun Sie das gern unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie an agenda@deutschlandfunk.de und dann nehmen wir Ihre Fragen, Anregungen auf und werden sie in der kommenden halben Stunde vorstellen. Nach den Nachrichten melden wir uns hier wieder aus Frankfurt, aus der Branddirektion.
Deutschlandfunk Agenda.
Herzlich willkommen zum dritten Teil der Agenda heute vor Ort in der Branddirektion Frankfurt am Main. Und unser Titel ist Rettungskräfte am Limit, die Feuerwehr zwischen Personalnot und tätlichen Angriffen. Jetzt haben wir in der vergangenen halben Stunde gehört, dass sich die Bagatelleinsätze doch immer mehr häufen. Und sehr, sehr viele Menschen gibt, die dann vor Ort kommen, um beispielsweise auch noch eine Tür aufzubrechen. Herr Hachelmer vom Feuerwehrverband, ich habe mich gefragt, bei so vielen Bagatelleinsätzen und so hohem Personaleinsatz, das ist ja auch ein Riesenkostenfaktor.
Das ist natürlich ein Thema, ganz klar. Im Moment ist es ja noch so, dass gesagt wird, so eine Gemeinde, eine Kommune muss ihre Feuerwehr aufstellen und unterhalten. Und in diesem Rahmen spielt sich das in der Regel ab. Aber wenn man schaut, was das am Ende für Zusatzkosten sind, ich sag mal, dass zum Beispiel Feuerwehrangehörige bei der Freiwilligen Feuerwehr tagsüber dahin gerufen werden, um eine Tür zu öffnen oder um eine Tragehilfe sozusagen bei einer besonders schweren Person vielleicht für den Rettungsdienst leisten muss, dann sind das Ehrenamtliche, die vom Beruf gerade weggezogen werden, von ihrem normalen von ihrer normalen Berufstätigkeit. Und dann sagt der Arbeitgeber so, dann möchte ich aber jetzt meinen Lohnausfall dafür haben. Und dann muss die Kommune eben auch sehen, dass sie das ausgleicht, denn dazu ist sie verpflichtet. Und all das summiert sich dann irgendwann auch mal natürlich. Und das sind andere Belastungen mehr, die die Ehrenamtlichen dann auch noch mitnehmen, die wir gar nicht in so einer Kostenrechnung mitsehen. Zum Beispiel, was ist denn, wenn ich als Mitarbeiter einer Firma jetzt zum Feuerwehreinsatz aber gerufen werde und mein Chef dann aber nicht so begeistert davon ist und ich dann dauerhaft ja ein Stück weit auch zu spüren bekomme, dass mein Chef das nicht so toll findet, wenn ich da häufiger fehle. Dann kann es auch schon mal sein, dass ich da meine Stelle riskiere unter Umständen oder zumindest, dass die Arbeitsatmosphäre sich sehr stark zum Negativen verändert. Wer will das auf Dauer haben? Dann irgendwann sagt mir so jemand dann als Feuerwehrangehöriger, hör mal, das ist mir jetzt langsam so viel, ich muss aufhören. Tut mir leid. Mhm. Und dann ist er weg. Und da sind wir bei der Nachwuchsfrage, ne?
Ja, Herr Röck, vielleicht auch nochmal an Sie die Frage. Schlägt das auch auf die Motivation Ihrer Feuerwehrleute hier und Ihrer Rettungsdienstler, wenn das die Regel schon fast wird?
Also auf jeden Fall. Sie müssen sich vorstellen, die Anforderungen heute im Rettungsdienst tätig zu sein, bei uns als Notfallsanitäter, das sind hoch ausgebildete Spezialisten, die sehr viel Energie und auch persönliche Mühe in so eine Ausbildung stecken, um da dieses Werkzeug alles sicher zu beherrschen im Einsatz. Und jetzt sind Sie so trainiert, so ausgebildet und dann sieht Ihr Arbeitsalltag aber eigentlich vor oder so aus, dass Sie dieses Wissen überhaupt nicht in den Einsatz bringen können oder nur selten. Das frustriert natürlich, weil Sie auch bedenken müssen, der Einsatz, den ich jetzt tue, da fehlt mir die Zeit, die Energie, dann auch für den Folgeeinsatz, das dann ordentlich vielleicht zu machen, das belastet dann über den Tag. Und wenn Sie auf so einem Rettungswagen sitzen und Sie sind eigentlich nur, wie jetzt im Sommer beispielsweise es war, zu diesen Spitzenzeiten durchweg eigentlich im Einsatz, es ist schon schwierig, die Zeit zu finden, mal auf die Toilette zu gehen, dann ist das System einfach überreizt. Mhm.
Frau Henzel, Sie haben das jetzt mitgehört, kriegen das natürlich auch während Ihrer Ausbildung schon mit, nehme ich mal an, von den Kollegen. Was macht das mit Ihnen?
Ja, gut, also ich meine, natürlich schwingt das so ein bisschen mit, aber das war definitiv, hat mich das nicht tangiert, als ich mich dazu entschieden habe. So im Nachhinein ist es auch so, dass, also ich kriege natürlich jetzt durch die Kollegen, dass wir dadurch, dass wir Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr zusammensitzen und da uns durchaus auch mal privat austauschen, kriege ich natürlich mit, was auch gerade die Jungs von der FF, also von der Freiwilligen Feuerwehr mitbringen, an teilweise auch schon Übergriffen oder Bepöbelungen oder sowas. Aber das ist jetzt nicht was, wo ich sage, okay, gut, ich packe wieder meine Sachen und gehe wieder zurück. Also klar muss man damit rechnen und das sind dann durchaus auch mal Momente. Und ich glaube auch gerade, wenn ein Einsatzstichwort kommt mit hier passt da ein bisschen auf, dass man dann durchaus mit einem anderen Gefühl da reingeht. Aber im Endeffekt habe ich mich für den Job entschieden, weil ich Menschen helfen möchte. Und dann ist das, ja, das nötige, genau, das ist dann das nötige Übel, was dann damit dazukommt. Es gibt durchaus andere Jobs, wo andere Sachen, die negativ sind, mitschwingen. Und ja, muss man leider sagen, gehört dazu. Und entweder man kann es oder man kann es nicht, ja.
Herr Haremar, haben Sie Ideen, wenn wir mal in Richtung Zukunft gucken, was es für Lösungsmöglichkeiten gäbe?
Ja, also das ist nicht ganz unterkomplex, das Thema natürlich. Es gibt viele, viele kleine Lösungen sicherlich, die wir angehen müssen. Es ist, wir haben das eingangs auch schon, glaube ich, beschrieben miteinander hier und herausgearbeitet, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem auch in vielen Punkten ist, dass wir da genauer hinschauen müssen, dass wir viele gesellschaftliche Gruppen auch miteinander in den Dialog bringen müssen an dieser Stelle. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar für so eine Sendung hier gerade, denn es schafft auch breite Aufmerksamkeit für dieses Thema ein Stück weit und schaut einmal hinter die Kulissen sozusagen und erörtert auch mal die Hintergründe für vieles und man sieht schon, die eine große Lösung, die wir alle gerne hätten, Schublade auf, ah, da ist sie, das werden wir so nicht bekommen. Wir müssen einfach sehr, sehr intensiv miteinander reden in vielen Punkten und einfach zu Lösungen gemeinsam kommen vor Ort. Wir müssen differenzieren, das ist leider heute ja oft nicht so gefragt, aber ich glaube nur, das ist die Lösung, dass man genauer hinschaut. Wir haben jetzt heute auch einige Dinge vermischt miteinander. Wir haben den rettungsdienstlichen Bereich, der in der Hauptsache ja von hauptberuflichen Menschen wahrgenommen wird, die auch nochmal ganz anders in der Frequenz mit solchen Fällen zu tun haben. Wir haben von der Freiwilligen Feuerwehr geredet, wo Menschen das Ehrenamt ehrenamtlich machen aufgrund ihrer eigenen Motivation. Ich glaube, alle sind auch so motiviert, wie das ja eben auch von der Frau Hensel so schön beschrieben worden ist. Sie wollen helfen, sie wollen das gerne. Das soll auch so bleiben. Wir wollen nicht erleben, dass Leute sich den Rücken kehren dieser Sache, weil sie einfach so stark belastet sind, dass es nicht mehr geht für sie und dass sie sich einfach entscheiden, das halte ich nicht mehr aus, das ist toxisch, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und dazu gehören eben viele, viele Stellschrauben. Da gehört auch dazu...
Vielleicht nennen Sie mal eine.
Da gehört zum Beispiel das Thema dazu beim Rettungsdienst zum Beispiel, dass wir mal an unser Gesundheitssystem schauen. Was bringt die Menschen dazu, den Rettungsdienst zu rufen, weil sie woanders lange warten müssen? Das sind ja Fragen, die wirklich ein Thema sind und auf die wir, glaube ich, etwas genauer schauen müssen. Das geht jetzt so ein bisschen aus unserem Bereich der Feuerwehr raus, ist aber natürlich ein Zeichen dafür, wie sehr das alles auch vernetzt ist mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir heute beobachten müssen. Und daran müssen wir gehen.
Frau Leuschner, vielleicht noch mal aus Ihrer Perspektive als Soziologin. Was muss passieren, dass es eben, ich sag mal, dass sich die Lage nicht weiter zuspitzt? Also viele Bagatelleinsätze, viele Motivationsprobleme mittlerweile auch bei den Feuerwehren. Nachwuchsprobleme haben wir gehört von Herrn Plausch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also haben Sie Ideen?
Tatsächlich, das ist ganz schwer. Ich glaube, insgesamt ist es mittlerweile so, dass das Ehrenamt jetzt nicht nur an dieser Stelle, sondern auch anderen Stellen abnimmt. Personen engagieren sich weniger ehrenamtlich, engagieren sich häufiger mehr im Beruf, um da voranzukommen, haben eben mehr den Fokus darauf gelegt, als das irgendwie früher vielleicht der Fall war, haben da irgendwie andere Ziele, die insbesondere die Karriere ins Auge fassen, glaube ich. Und das ist natürlich ein Problem. Das wird dem Ehrenamt auf jeden Fall zugutekommen. Und wie das zu ändern ist, ich glaube, das ist tatsächlich ein wie schon gesagt wurde, ein gesamtgesellschaftliches Problem in dieser Gesellschaft, wie sie gerade existiert, in die wir gerade hinsteuern, ist es tatsächlich, wird das wahrscheinlich eher ein Trend sein, dass das weiterhin so verläuft.
Vielleicht mal eine Idee in den Raum geworfen. Würde es was bringen, wenn in Familien beispielsweise auch mehr darüber gesprochen wird? Was macht eigentlich die Feuerwehr und was machen Rettungsdienste? Also, dass das einfach auch mehr thematisiert wird. Herr Röck, Sie zeigen da gerade direkt Ihren Finger.
Also ich glaube, wir müssen hier einen Schritt mal zurückgehen. Wir sind da auf ganz vielen Ebenen unterwegs, ne? Also Eskalation der Fallzahlen, dann haben wir so dieses Einsamkeitsproblem der Großstadt, was so Selbsthilfefähigkeit angeht und Gewalt gegen Einsatzkräfte. Ich glaube, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und von oben auf die Situation schauen, dann müssen wir feststellen, dass wir uns erstmal so gemeinsam als Gesellschaft vielleicht einige Fragen beantworten müssen. Und diese Fragen sind schlichtweg auch die: Was können wir eigentlich von unseren Menschen, die mit uns in dieser Gesellschaft leben, erwarten? Gibt es eine gewisse Selbsthilfefähigkeit, die ich erwarten kann, die auch vermittelt werden muss über Schule, Familie, von einer Generation an die nächste? Oder sagen wir bilden einen Staat, der im Prinzip so ein Dienstleister ist, wo wir den Bürger, der auch Pflichten hat, zu einem Konsumenten macht, der konsumiert, bezahlt und damit eigentlich keine Pflichten mehr hat. Und was machen wir mit Menschen, die bei dem Thema Gewalt charakterlich solche Defizite haben, dass sie mit den Freiheiten, die unsere Gesellschaft bietet, nicht sinnvoll umgehen können? Was ist da die Notwendigkeit? Reden wir über Sanktionen, dann ist es aber schon passiert. Und wie gehen wir als Gesellschaft auch mit einer Erwartung um, dass solche Normen eingehalten werden? Scheinbar ist das nicht mehr selbstverständlich. Und da müssen wir diskutieren.
Haben Sie denn den Eindruck, dass solche, sagen wir mal, Übergriffe jetzt auch, dass die stärker sanktioniert werden müssen? Also, dass das auch mehr in der Öffentlichkeit gezeigt wird? Also, ist das Ihr Ansatz? Oder würden Sie eher sagen, man muss da wirklich das einfach auch als Thema mehr in der Gesellschaft präsent haben?
Also ich denke, man muss auf zwei Ebenen an so einem Thema arbeiten, wenn es um die Frage der Gewalt geht. Das erste ist die individuelle Ebene. Wir können erwarten und wir müssen erwarten, dass Gewalt in unserem Staat als Monopol auch vom Staat ausgeht. Da gibt es auch keine Möglichkeit, darüber in einen Dialog zu gehen. Das ist mir persönlich alles zu weich. Wer so eine Tat getan hat, muss mit einer harten Sanktion belegt werden. Das hat auch was damit zu tun, dass hier die Kolleginnen und Kollegen, die Kameraden und Kameraden das auch sehen, dass Normenverstöße geahndet werden. Lob und Tadel muss sehr einsichtig verteilt sein in einer Gesellschaft, sonst wird die Akzeptanz gemeinsamer Normen in Frage gestellt. Dann kann man natürlich auf einer zweiten Ebene auch fragen, warum treibt es denn Menschen in so ein negatives Verhalten? Das ist aber eine zweite Ebene. Und natürlich kann es auf dieser Ebene immer die Frage sein, warum tut man sowas? Wer tut sowas? Und ich denke, da haben wir einen riesen Nachholbedarf. Und das wäre der erste Weg, nämlich Soziologen, eigentlich wäre die Stunde der Soziologen jetzt zu fragen, warum ist das so? Was sind Gemeinsamkeiten dieser Täter? Es sind ja eher Täter, keine Täterinnen. Und was wäre denn da eine strukturelle Antwort auf solche Entwicklungen?
Frau Leuschner.
Ja, vielleicht erst noch mal ganz kurz dazu, was Sie gesagt haben, Herr Röck. Von wegen höheren Strafen ist es tatsächlich so, dass das ja nur in den letzten Jahren, seit 2017, eine Gesetzesänderung hat stattgefunden. Die wird jetzt auch, ist ein Sonderdezernat in den Staatsanwaltschaften. Das wird alles, ich sag mal, so streng verfolgt, wie es der deutsche Staat verfolgen kann. Und ich glaube immer noch, das Problem ist, ich habe es vorhin gesagt, 3/4 der Leute sind unter Drogen, unter Alkoholeinfluss, sind in psychischen Ausnahmesituationen. Da ist die Frage, ob diese Abstreckungsthese, wenn ich der überhaupt glauben soll, ob die da funktioniert. Davon ist eher nicht auszugehen. Deswegen ist vielleicht wirklich eher die Idee dieser Gesundheitsaufklärung, wie kann ich mir selbst helfen, dass man da mehr versucht, den Personen irgendwie eine Selbstständigkeit zu vermitteln, für mich eher der gangbarere Weg und der realistischere Weg. Tatsächlich ist es auch so, wir haben Interviews mit Angreifenden in unserer Studie geführt und mal gefragt, was hätten Sie sich denn gewünscht? Wann hätten Sie nicht angegriffen sozusagen? Wie hätte das passieren müssen? Und da kamen irgendwie solche Sachen wie ein ruhigeres Auftreten, ein höflicherer Umgang, empathisches Verhalten, Maßnahmen erklären. Und ich glaube, gerade empathisches Verhalten und Maßnahmen erklären, einfach vom Rettungsdienst und jetzt insbesondere im Rettungsdienst wahrzunehmen, dass diese Person in einer Notsituation ist, in einer unbekannten Situation ist, nicht weiß, was mit ihr passiert, Angst hat. Für die Rettungsdienste ist das der Alltag. Das ist, was sie jeden Tag machen. Das ist ein Einsatz wie viele andere. Und für diese Person geht es aber um häufig irgendwie, das ist wirklich eine angstbesetzte Situation. Hier kriege ich schon Meldungen neben mir, ich beeile mich. Aber das war so ein bisschen die Rückmeldung, die da gekommen ist. Und interessanterweise aber auch von den Mitarbeitern, die gesagt haben, wir haben erfolgreich Situationen deeskaliert. Die haben genau das Gleiche gesagt. Maßnahmen erklären, wir haben den Leuten gesagt, was wir als nächstes machen, was unsere Schritte sind und eben auch sowas wie Ruhe, Respekt und empathisches Verhalten sagen, okay, alles wird gut, so nach dem Motto, das ist genau das, wie wir diese Situation deeskalieren können. Also das ist auch das, was wir erhoben haben von der anderen Seite. Mhm.
Nur ganz kurz, Herr Frerichs, dazu, weil dann warten unsere Hörerinnen und Hörer, die sich gemeldet haben, die müssen wir dann zu Wort kommen lassen.
Also ich kann natürlich nur sprechen für den Rettungsdienstbereich oder den Feuerwehrbereich Frankfurt. Und wenn die Einsätze, die ich miterlebe, wenn wir da nicht immer empathisch und respektvoll mit den Leuten umgehen würden, dann würden die Fälle, die wir haben, noch viel öfter auftreten. So eine klassische Freitag-, Samstag-, Sonntag-Nacht-Situation im Sommer draußen irgendwo, wo dann Leute im Park sind oder so, wo das eh schon aufgeladen ist, die Stimmung. Wenn wir da nicht mit Respekt und daran gehen würden, dann wäre das noch alles viel, viel schlimmer. Ich glaube einfach, dass dieses, wir begegnen dem mit noch mehr mit Respekt und wir sind noch vorsichtiger. Ich glaube, das ist der falsche Weg, weil irgendwann dann können wir uns gar nicht mehr bewegen. Und ich kann nur wieder wiederholen, wenn wir im Einsatz sind, dann sind wir auf Helfen. Das hat der Herr Röck ganz gut gesagt. Also ich will jetzt nicht sagen hoch ausgebildet von mir selber, aber ich bin voll konzentriert auf den Fall, der da vor mir liegt. Und wenn immer mehr erwartet wird, auf die Leute zuzugehen und die persönlichen Befindlichkeiten auch noch, das würde so viel Raum in meinen Gedanken einnehmen, dass ich eine adäquate Patientenversorgung oder eine Hilfe im Feuerwehreinsatz gar nicht mehr leisten könnte.
Jetzt sind wir neugierig auf die Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer. Dörte Hinrichs im Kölner Studio.
Ja, es gibt sehr viele Stimmen, die zum Beispiel auch den Servicecharakter kritisieren, den viele mittlerweile an den Tag legen. Viele fordern Geldstrafen, deftige bei mehrfachem oder eindeutigem Missbrauch der Einsätze. Es bedarf hoher Strafen für Gaffer und Angreifer, sagen sie. Und man soll die Beweisausnahme sofort machen durch die Polizei. Das kann der Betroffene dann im Zweifel im Nachhinein gerichtlich zurückfordern, muss aber beweisen, dass er nichts gemacht hat. Ein Hörer gibt zu bedenken, dass doch auch vielen eine Schlägerei und Ärgern einfach Spaß macht. Das hätte Eventcharakter. Ein anderer Hörer meinte auch in diese Richtung gehen, das sei auch durch Actionfilme vielleicht beflügelt. Verletzungen werden billig in Kauf genommen, da werde auch kein Sozialarbeiter helfen. Ein Hörer macht eine Anregung und meint, vielleicht helfe es bei Einsätzen, eine der Hilfskräfte Fachkräfte durch eine besondere Kennzeichnung als Ansprechpartner auszuzeichnen. Eine andere Hörerin meint, vielleicht braucht es auch Koordinationsstellen zum Sortieren, wie wichtig die Angelegenheiten sind. Andere Hörer liefern auch persönliche Beispiele. Ein Hörer schreibt, er war sehr verstört, als er einen Rettungshubschrauber in einem Vorgarten gesehen hat, der landen wollte, aber nicht konnte, weil der Besitzer des Vorgartens dies nicht wollte. Eine andere Frage richtet sich dahingehend, was können möglichst getan werden, für die psychologische Sicherheit der Einsatzkräfte zu sorgen? Also das sei doch ganz extrem, die Versorgung, die Nachversorgung, dass das erst jetzt ein Thema wird, sei erschreckend, denn das Feuerwehrpersonal habe oft Einsätze bei Suiziden und Verkehrsunfällen und das Thema werde schon viel zu lange ignoriert. Und am Schluss noch ein Lob einer Hörerin, vielleicht auch stellvertretend für ganz viele. Die Hörerin aus München bedankt sich nochmal für den Einsatz der Feuerwehr in ihrer Wohnung. Sie selber sei schwerhörig und hatte nichts mitbekommen. Die Feuerwehr hat mehr gemacht als nötig, sogar aufgeräumt. Auch ihre Nachbarin hatte und sich und sie unterstützt und sie will sich nochmal ganz herzlich bei allen bedanken. Und damit zurück nach Frankfurt.
Dankeschön an Dörte Hinrichs. Ja, es gibt also auch sehr viel positive Resonanz für Ihre Arbeit als Feuerwehrmenschen hier. Jetzt greifen wir vielleicht noch mal den ersten Aspekt auf mit den Geldstrafen. Herr Friedrichs, wie war das bei Ihnen, Ihr Fall, als Sie angegriffen wurden bei einem Einsatz? Wie wurde das geahndet?
Wenn ich mich recht erinnere, ist der Herr, der uns angegriffen hat, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Ja, ich glaube, es ging nur um eine reine Bewährungsstrafe.
Keine Geldstrafe?
Nein, keine Geldstrafe.
Herr Hachemer vom Feuerwehrverband?
Ja, es ist eigentlich nicht das Problem sozusagen, dass wir da ein Regelungsproblem hätten. Das ist gar nicht der Fall. Wir haben, wie gesagt, das ist ja, hat Frau Leuschner auch schon ausgeführt, wir haben da ja Verschärfungen gehabt. Wir haben auch tatsächlich das Phänomen, dass tatsächlich der pädagogische Wert von Strafen nicht so hoch tatsächlich ist am Ende, wie wir das uns wünschen würden. Deswegen ist es keine pauschale Sache zu sagen, wir brauchen einfach höhere Strafen und alles wird gut. Das wird so nicht sein. Aber es ist trotzdem auch ganz wichtig, übrigens auch im Blick auf die Einsatzkräfte, die das ja alle mitbekommen, dass solche Sachen geahndet werden. Dazu gibt es Möglichkeiten und wichtig ist einfach, dass diese Möglichkeiten auch genutzt werden. Das heißt also, die Behörden, die das umsetzen dürfen, müssen, sollen, die müssen auch in die Lage versetzt werden dazu. Wir haben ja da viele Klagen aus dem Polizeibereich, die ich auch selber kenne. Werden Leute festgenommen, am nächsten Tag sind die auf freiem Fuß. Das sind so Phänomene, die natürlich die Einsatzkräfte auch alle beobachten. Und wenn sie mitbekommen, dass das so ist, dass sie in Berlin die Menschen, die da festgenommen worden sind, weil sie in Silvester in der Randale beteiligt gewesen sein sollen, dass die jetzt alle wieder auf freiem Fuß sind zum Beispiel, dann ist das eine Botschaft für die Einsatzkräfte, also das ist die Höchststrafe sozusagen, weil damit können sie Leute nicht motivieren, da wirklich sinnvoll weiterzumachen. Im Moment ist es noch nicht so, dass reihenweise Leute austreten. Im Gegenteil, so Erfahrungen wie zum Beispiel eine Flutkatastrophe im Ahrtal hat dazu geführt, dass sich eher Leute gefunden haben, die gesagt haben, ich mache da mit, ich finde das toll, was ihr macht. Aber die werden auch gleich wieder ernüchtert durch genau solche Erlebnisse. Und deswegen ist es schon auch nicht unwichtig, dass wir da auch eine entsprechende Ahndung haben.
Mhm. Herr Plausch von der Freiwilligen Feuerwehr in Dietzenbach, Sie haben sich direkt gemeldet dazu.
Genau, denn das, was eben gesagt wurde, kann ich nur auch so unterstreichen. Es ist wichtig, dass die Einsatzkräfte, egal welcher Couleur, eine Rückmeldung bekommen darüber, dass etwas passiert. Und das muss man auch im Kontext der Wertschätzung der Einsatzkräfte sehen, insbesondere auch der Ehrenamtlichen. Daraus generiert sich die Motivation. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass mitunter der Nachwuchs fehlt, dass wir Personalnot haben. Durch Wertschätzung erhalten wir uns das Personal auch, zum Teil glücklicherweise. Und diese Wertschätzung, die muss aus der Gesellschaft kommen, die kommt auch schon zu großen Teilen aus der Gesellschaft, aus der Politik, da wurde es entsprechend schon erkannt. Es gibt Initiativen auf Landesebene, auf Verbandsebene, das ist der richtige Weg, der muss so weitergegangen werden.
Also mehr Rückmeldungen, Frau Leuschner, was haben Sie denn, haben Sie das auch abgefragt in Ihrer Untersuchung, ob es da auch Rückmeldungen gab, sage ich jetzt mal, zwischen den Feuerwehrmenschen oder Rettungsdienstlern und der Polizei oder ja, wie da praktisch welche Strafe da folgte oder wie das geahndet wurde?
Nun gut, wenn ich Opfer einer Straftat bin, Anzeige erstatte, bekomme ich ja automatisch in irgendeiner Form den Ausgang des Verfahrens zum gewissen Grad mit. Ich wollte noch mal ganz kurz vielleicht zu dieser Geschichte in Berlin und den Tätern, die da alle auf freiem Fuß wieder sind, was sagen. Ich glaube, das muss man ein bisschen weiter differenzieren. Da geht es auch so ein bisschen darum, Ich weiß nicht, welche Geschichten da tatsächlich passiert sind, aber die, die jetzt wieder auf freien Fuß sind, sind, glaube ich, nicht die Täter, die da irgendwen gezielt und absichtlich in eine Falle gelockt haben, um ihn dann zu misshandeln in irgendeiner Form. Dann hat man die wahrscheinlich nicht gefunden. Und ich glaube, also das deutsche Justizsystem und auch die deutsche Polizei tun da schon ihr Möglichstes, das zu verhindern. Und die Neuschaffung oder die Integration 2017 des Rettungsdienstes eben auch in diese Widerstandsdelikte hat es auch gezeigt. Und ich denke, dass der Staat wirklich versucht oder die Anerkennung zeigt und auch das auf diesem Weg versucht hat und auch durchsetzt. Also da, ich glaube wirklich, das Problem ist, man muss das auch immer so ein bisschen differenzieren. Finde ich denn die Täter? Habe ich denn die wirklich tatsächlich gefunden und kann ich was mit denen machen oder ist das das Problem? Also tatsächlich, was ich von einigen Betroffenen auch gehört habe, ist, dass die Anerkennung, dass etwas passiert ist oder die Einsatzbesprechung und so weiter und so fort auch in der eigenen Institution ein bisschen gefehlt hat. Also ich kann das nur sagen von den Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Es wird natürlich in der Berufsfeuerwehr dieser Größe anders funktionieren, aber da war das einfach so, meiner freiwilligen Feuerwehr, dass da einfach überhaupt keine Rückmeldung von dem Dienstherrn in irgendeiner Form kam. Da war ein relativ schwerer Angriff und da kam nichts dazu. Und das sind Sachen, die die Betroffenen sehr, sehr, wirklich sehr ja mitgenommen haben, dass da überhaupt keine Anerkennung war, dass das eben so ein gefährlicher Job ist, den ich mache, verletzt worden bin und trotzdem überhaupt keine Rückmeldung kommt in meiner eigenen Institution von meinem eigenen Dienstherrn.
Das kam ja eben auch als Anregung von unseren Hörerinnen und Hörern, dass eben, ich sag mal, diese psychologische Betreuung nach einem solchen Einsatz da doch ein bisschen Nachholbedarf braucht. Herr Röck, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie die Zeit dafür nicht haben in dem Sinne. Wollen Sie das künftig, soll das irgendwie anders gehen?
Also wir haben das wirklich auf dem Schirm. Und wollen das auch angehen. Das ist natürlich auch eine Frage von Ressourcen und letztendlich dann Geld, die politisch auch genehmigt werden muss. Ne? Und natürlich sind die Kommunen jetzt durch vielfältige Anforderungen jetzt auch finanziell natürlich stark belastet. Das hat alles was mit vernetzt oder mit der Vernetzung vieler Probleme zu tun, in der wir gerade unterwegs sind. Ich würde noch mal gerne einen Aspekt reinbringen, egal aus welcher Perspektive man es beleuchtet, die Perspektive der Einsatzkraft. Die ist natürlich die, dass sie einer solchen Situation, wenn Gewalt im Spiel ist, egal ob das jetzt bewusst ist, mangelnde Impulskontrolle oder auch Drogen, Alkohol und solche Dinge, ist erstmal auch eine Art von Ohnmachtserfahrung. Denn wir können oft die Täter nicht greifen. Und wenn wir sie greifen, sind das teilweise sehr lange Verfahren und dann kommt eine Bewährungsstrafe raus, was sicher jetzt wahrscheinlich angemessen war. Das müssen wir so anerkennen. Aber es entsteht aus einer Ohnmachtserfahrung, ich kann eigentlich dem nichts entgegensetzen, oft eine Wut. Und das sollte uns mit großer Sorge erfüllen, wenn Organisationen, die in den Bereichen Sicherheit unterwegs sind, Schutz und Rettung unterwegs sind, wenn da vielleicht zunehmend, in die Zukunft gedacht, zunehmend solche Wuterfahrungen da sind, weil das macht was mit Menschen, ob uns das gefällt oder nicht. Wir können da gern was nachbereiten, wir können da unterstützen, nur das löst ja nicht das Problem und die Ursache, nämlich, dass Menschen oft scheinbar dieses Gewaltmonopol in Frage stellen und sich da nicht im Griff haben.
Es gab ja auch die Idee von einer Hörerin, dass vielleicht ein zusätzlicher Mensch mitfährt bei einem Einsatz, der Ansprechpartner sein kann, also so eine Art Mediator, sage ich jetzt mal. Also gibt es sowas als angedachte Möglichkeit?
Es wäre vielleicht, das hat aber eher vielleicht, was Herr Frerichs vorher sagte, mit dem Thema Einsamkeit einer Großstadt zu tun und den sozialen Verwerfungen, die das auslöst, zu sagen, wir bringen die Sozialarbeit im Prinzip mit. Ja, ich sage nur, stellen wir uns doch mal gemeinsam eine Gesellschaft vor, in der wir an einer Einsatzstelle, in der Menschen Hilfe leisten wollen. Und da gehört auch eine Selbsthilfefähigkeit derjenigen, die da verunfallt sind, mit zu, auch wenn das eine anstrengende Situation ist. Wir müssen in einer Gesellschaft, die resilient ist, auch für die Zukunft fähig ist und für die Zukunft bereit, Menschen haben, die auch in so Situationen fit sind. Und wenn wir da erst jemand mitnehmen müssen, der vermittelt und dann für Akzeptanz werben muss, ich glaube, da sind wir auf einem ganz komischen Weg.
Das ist das Schlusswort von Herrn Röck heute hier als leitender Branddirektor der Branddirektion in Frankfurt am Main, wo wir zu Gast waren. Ganz herzlichen Dank dafür, für die Erfahrungen, die Sie hier geschildert haben und dass wir wirklich so einen Einblick auch bekommen konnten. Auch an unsere Hörerinnen und Hörer ein großes Dankeschön, dass Sie sich gemeldet haben mit Ihren eigenen Ideen. Jetzt geht's weiter mit Umwelt und Verbraucher aus dem Kölner Funkhaus.